Gott sagt, keine Bilder machen, sollst dir keine Bilder machen, noch irgendein Gleichnis, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das ist Gottes Gebot. Es ist spannend für mich, heute Morgen unter euch zu sein. Gestern war ich bei Brot und Wein, habe eine ganz andere Tradition in unserer Stadt von Christen kennengelernt. Und Gott hat sein Volk, seine Leute überall, oder? Und so freue ich mich sehr, dass wir heute Morgen zusammen sein dürfen, um auch über dieses Gebot nachzudenken. Oder wie es formuliert worden ist, meinem Gott ist die Luft ausgegangen. Haben wir gemerkt, wenn wir hineingehört haben ins Leben dieser Zoe B., wie ihr die Luft ausgegangen ist, buchstäblich das Leben kaputt gegangen ist, oder? In dieser Anbetung von falschen Bildern und Göttern. Und das sollte uns ermutigen und ein Hinweis sein, lass uns gut über dieses Thema nachdenken, oder? Weil es prägt unser Innerstes, unsere Werte, unser Verhalten, unser Denken. Es bestimmt unseren Selbstwert, es bestimmt darüber, ob wir Hoffnung haben oder nicht, oder? Es ist ganz eine entscheidende Sache. Und ist dein und mein Leben, sind unsere Leben geprägt von Gottesbildern? Wer von euch sagt, er ist nicht geprägt, er hat objektives Gottesbild, der darf mir nachher sagen, wie das geht. Wir sind alle geprägt und hangen gewissen Gottesbildern an. Und Gott hat ein großes Anliegen, dass wir ihn erkennen, so wie er ist, oder mehr erkennen. Weil ich denke, auf dieser Welt wird das nicht möglich sein, dass wir ihn wirklich so erkennen, wie er ist. Aber wir sollen uns auf den Weg machen, denn je mehr wir von ihm erkennen, umso freier werden wir als Menschen. Oder? Also, lasst uns darüber nachdenken, was wir bei dieser Frau auch gesehen haben. Falsche Bilder von Gott haben zerstörerische Macht. Das muss man ernsthaft bedenken für unser Leben. Du sollst ja kein plastisches Bild, könnte man übersetzen, noch irgendein Abbild von Gott machen. Bete sie nicht an, diene ihnen nicht, denn es folgt etwas daraus, oder? Und der Segen von Gott folgt daraus oder eben der Unsegen. Gott sagt hier, und er verwendet zwei verschiedene Worte, einmal ein Schnitzbild, eine plastische Abbildung, da kommt uns sofort das goldene Kalb in den Sinn, oder? Das kennen wir als Bibelleser. Wo Gott eigentlich dargestellt werden soll, das ist euer Gott, den betet an, oder? Und es war ein Abbild und Gott war erzürnt darüber, ich bin ja nicht ein Stier, ein Kalb, ein Rind oder was immer da dargestellt worden ist. Und das Zweite ist, das Abbild, eine bildliche Herstellung, Darstellung, das eben über das hinausgeht und die Gestalt und das Wesen Gottes, entweder in einem wirklichen Bild oder in einer inneren Vorstellung. Und jetzt geht es um unser Herz, jetzt geht es um unser Leben. Wie ist unser Bild von Gott geprägt? Gott will durch das zweite Gebot uns vor Illusionen, Irrtümern, Täuschungen in Bezug auf ihn mit all seinen zerstörerischen Auswirkungen bewahren. Sind wir da einig? Gott ist, er meint es nicht nur gut, er ist gut und will uns dadurch bewahren. Weshalb sollen wir uns denn kein Bild machen? Ein erstes, Gott sagt, im ganzen Himmel und Erde gibt es nichts Vergleichbares, was wir heranziehen könnten, um sein Wesen vollumfänglich zu beschreiben. Wir liegen immer zu kurz. Gott hat alles, das Sichtbare und Unsichtbare, geschaffen, sagt die Bibel. Und wie soll so etwas, was er geschaffen hat, vollumfänglich ihn zeigen können, wie er ist? Gott sagt, das geht nicht. Wir möchten das etwas beleuchten. Wenn wir einen Konstrukteur nehmen, der ein Auto konstruiert hat, die meisten von euch fahren ja vermutlich Auto. Wenn ich sagen würde, das Auto ist der Konstrukteur, wäret ihr einig mit mir? Nein, Der Konstrukteur steht dahinter und hat vielleicht dieses Auto konstruiert, aber vielleicht noch ganz viele andere. Vielleicht hat er sogar auch ein Schiff konstruiert oder was immer. Es zeigt nur ein Bild, ein Teil von dem. Ja, aber gut, Foto, oder? Zeigt uns doch, wie die Wirklichkeit ist, ein Foto. Ist der Ralf da? Nein, ist nicht hier. Wir Fotografen haben ja den Anspruch, etwas von der Wirklichkeit darzustellen. Wir wollen sogar, dass Emotionen rüberkommen. Und trotzdem bildet das Foto die Realität dar? Nein, es ist ein Abbild der Realität. Wir haben hier ein schönes Bild von René Magritte. Vielleicht kennt ihr dieses Bild. Er ist ein Vertreter des sogenannten Surrealismus. Könnt ihr das Bild lesen? Es steht da drauf, das ist keine Pfeife, oder? Aber ist es jetzt eine Pfeife oder keine? Ist es seine Pfeife? Oder ist es nur ein Bild seiner Pfeife? Er sagt, ein Bild ist nicht zu verwechseln mit einer Sache, die man berühren kann. Können Sie meine Pfeife stopfen? Natürlich nicht. Sie ist nur eine Darstellung. Hätte ich auf mein Bild geschrieben, dies ist eine Pfeife, so hätte ich gelogen. Das Abbild einer Marmeladenschnitte ist ganz gewiss nichts Essbares. Verstehen wir in Bezug auf Gott? Bilder können immer nur einen Teil von Gott wiedergeben und sie werden, es ist nicht die Realität. So immer, wenn wir ein Bild uns machen von Gott, entspricht es nur vielleicht einem Teil der Realität. Aber vielleicht ist es auch ganz falsch. Also es lohnt sich darüber nachdenken. Ein zweites, weshalb wir uns kein Bild machen sollen von Gott. Alle Bilder, die wir uns von Gott machen, enttäuschen uns letztlich, wenn sie nicht mit Gott übereinstimmen. Oder? Wir werden dann sagen, ja, Gott muss mir ja in dieser Situation so und so helfen. Nur wenn ich eine falsche Vorstellung habe von dem, werde ich enttäuscht sein, schwer enttäuscht sein. Jeremia sagt es so, das Volk Israel hat sich eigene Götzen gemacht und dann rufen sie aus, Götzen helfen ja nicht. Und Jeremia unterstreicht das und sagt, Götzen helfen nicht wirklich. Ihr könnt euch Bilder machen und Abbilder, was ihr wollt, aber ist es euch bleibend zur Hilfe oder werdet ihr dadurch enttäuscht? Wer von uns ein Bild von Gott hat, das er für unseren Wohlstand, für unseren Spaß, Schmerz und Leidensfreiheit zuständig ist, Abwesenheit von Kriegen dieser Welt und Gewalt, wird schmerzhafte Enttäuschungen erleben. Weil unsere Welt ist anders. Sie ist durchsetzt von Sünde. Und wir leben mittendrin und werden von manchem nicht bewahrt. Aber wenn wir dieses Bild haben, dass Gott mit uns ist in allen Schwierigkeiten und Nöten, kommen wir dem Bild Gottes näher, oder? Also keine falschen Bilder von Gott in dieser Beziehung. Es gibt Prediger des Wohlstandsevangeliums. Da habt ihr vielleicht auch schon davon gehört. Ein Christ, der richtig glaubt, wird reich, er wird nie krank sein und ihm wird alles gelingen. So, jetzt nehmen wir dieses Bild und dann das Erleben von Menschen, die das glauben. Es gibt weltweit Millionen, fast Millionen, die enttäuscht sind vom Evangelium. Sie haben dieses Evangelium des Wohlstands gehört und es hat sich nicht erfüllt und sie haben Jesus den Rücken zugekehrt und gesagt, das stimmt nicht mit dem Leben, das verhebt nicht. Also die Gefahr, dass wir etwas Falsches glauben und Jesus will unsere Freiheit. Und was macht uns frei? Die Wahrheit, sagt Jesus, oder? Die Wahrheit macht uns frei. Es gibt einen bekannten Dichter, Heinrich Heine, er lebte in Paris ein sehr liberales und atheistisches Leben. Und er nannte den Torso der Venus von Milo im Louvre die Göttin der Schönheit und Liebe. Er nannte sie sein Gnadenbild. Dann traf ihn eine schwere Krankheit, die mit dieser Göttin involviert war, von der Beschreibung her. Und in seinem jämmerlichen Zustand ging er vor diesen Torso und dann meint er zu hören, siehst du mich? Ich habe keine Arme und ich kann dir nicht helfen. So ging er heim zurück Und als Jude tat er Buße und rief Jahwe an als seinen lebendigen Gott. Weil er gemerkt hat, dieses Abbild hilft mir nicht in der Not. Das Dritte, weshalb wir uns kein Bild von Gott machen sollen: Bilder von Gott verändern die Wirklichkeit in eine Fälschung. Oder so sagt es Paulus, er geht durch Athen und sieht die vielen Götzenbilder und so. Und dann findet er das Bild des unbekannten Gottes. Aber er sagt dann zu ihnen, ihr müsst ja nicht glauben, Gott sei das, was eure Figuren und eure kunstvoll erstellten Götzen sind. Gott lässt sich so nie fassen und beschreiben. Aber ihr habt diesen unbekannten Gott und den verkündige ich euch jetzt. Die Wirklichkeit, eine Fälschung. Und wer mit einem falschen Bild über Gott lebt, sitzt einer Fälschung auf. Er sieht nicht die Realität. Es gibt dieses Buch von Manfred Lütz, es heißt Bluff. Da drin schildert er von diesem Film, von dieser Truman Show. Ich weiß nicht, wer das von euch schon gehört hat oder gesehen hat. Die Truman Show ist das Leben eines jungen Mannes dargestellt. Und sein Leben wird von Geburt an im Fernsehen gezeigt. Und er lebt in einer total künstlichen Welt, bar jeder Wirklichkeit, voller raffinierten Kulissen und bezahlten Personen. Er lebt in einer künstlichen Welt, alles ist künstlich, der Himmel, das Meer, die Savanne und die Stadt Sea Heaven, in der er lebt. Sogar das Lächeln seiner Frau ist künstlich. Nur Truman selbst hat keine Ahnung von der Wirklichkeit draußen. Er bewegt sich nur in diesem künstlichen Umfeld und dann will er Schritte unternehmen aus dieser künstlichen Wirklichkeit hinaus, um die Wirklichkeit kennenzulernen. Und dann kommt sein Jugendfreund und der flüstert ihm zu: Ich würde dich nie belügen. Da draußen findest du nicht mehr Wahrheit als in meiner Welt. Aber in meiner Welt bist du sicher. Die lapidare Antwort des Regisseurs, er wird gefragt, weshalb dieser Film? Dann sagt er, wir akzeptieren die Welt, die uns angeboten wird, so einfach ist das. Akzeptierst du und ich, akzeptieren wir die Welt, so wie sie uns angeboten wird, auch mit ihren Gottesbildern, oder sagen wir, nein, ich will die Realität, ich will die Wirklichkeit von Gott her kennen? Falsche Bilder von Gott haben zerstörerische Macht, haben wir gesagt. Es war Friedrich Nietzsche, der gelehrt hat, Gott ist tot. Wundern wir uns, wenn das aufgegriffen wird, dass Menschen zu einem verantwortungslosen Handeln hinwachsen? Dass sie sagen, ist doch mir gleich, was der andere denkt. Ich bereichere mich, solange ich nicht erwischt werde. Ich muss ja schließlich niemandem Rechenschaft ablegen. Wie wollen wir eine Ethik bekommen des gegenseitigen Respekts in unserer Gesellschaft, wenn Gott tot ist, wenn es keine letzte Verantwortlichkeit gibt? Deshalb sagen sich viele Geschäftsleute, ich mache, was mir die meiste Kohle bringt. Solange mich niemand erwischt, ist mir piepegal. Also Gottesbilder haben auch gesellschaftliche Auswirkungen. Die Wahrheit lautet von Gott, er wird einmal für Gerechtigkeit sorgen. Und jeder von uns muss sich vor Gott verantworten für sein Handeln. Und Jesus will uns vergeben für unsere Verfehlungen und will uns zu einem Leben anleiten, das in Respekt und Ehrfurcht vor Gott das Leben führt und nicht Menschen Böses tut. Und Gott leidet ein Viertes darunter, wenn wir falsche Bilder anbeten, weil wir sein Wesen verunehren und es verwischen. Da gibt es eine Situation im Psalm 50, 21 bis 22 wird uns das geschildert. Da sagt Gott in diesem Text, die Menschen haben Böses getan, aber sie reagierten nicht auf Aufrufe von Propheten. Sie taten das einfach. Und weil Gott nicht schlagartig eingegriffen hat, haben sie gemeint, Gott würde folgenloses Handeln unterstützen. Und dann sagt der Text, dass Gott sagt, da meinst du, ich sei wie du. Verstehst du? Du ziehst mich auf deine Ebene deines Menschseins herunter und weil ich nicht direkt eingreife, meinst du, ich sei wie du. Aber ich bin ganz anders. Wer von euch hat schon mal erlebt, dass man ihn in einen Rahmen zwängt? Sagt ja der, du bist so und so, du kannst gar nicht anders sein. Habt ihr euch wohlgefühlt dabei? Seht ihr, ich komme aus einer Scheidungsfamilie und der zweite Mann von meiner Mutter, wenn der böse war oder gewisse Dinge nicht akzeptieren konnte aus unserer Ledergerberfamilie, oder? Dann hat er einmal gesagt, als er gewisse Dinge nicht sehen wollte und er stand immer so im Konflikt, natürlich mit meinem natürlichen Vater, dann sagt er, ja, der Gust, das ist halt so ein Ledergerber, oder? Wisst ihr, was das bei mir ausgelöst hat? Ich darf nicht mich selbst sein, ich werde über meinen Clan definiert, über die Fehler meines Vaters. Wer von uns will das? Und Gott möchte das auch nicht. Es kränkt Gott, wenn wir falsche Bilder ihm anhängen und sagen, du bist so. Darf ich dich fragen, was prägte oder prägt bis heute dein Bild von Gott? Gibt es vielleicht Dinge, wo du sagst, ja, das Erleben mit meinem eigenen Vater hat mein Bild vom Vater geprägt. Die Erziehungserfahrungen in meiner Familie, schmerzhafte Schicksalsschläge, Filme, Lehrer, Internetinhalte. Wisst ihr, jede Zeit prägt ihr eigenes Jesusbild. Ist euch das mal aufgefallen? In den 70er Jahren sahen die Jesusbilder aus wie Che Guevara. Ist aufgefallen? Heute haben wir aus einer Zeit des therapeutischen Jesus von Drewermann, sieht man Jesus als Therapeuten, der für jedes Babychen von uns zuständig ist und uns zu völligem Lebensglück führt. Oder eben bei liberalen Theologen, wo die Übernatürlichkeit Jesu einfach weggestrichen wird. Welches ist dein Bild von Gott? Ich habe einen Mann erlebt, er war so um die 50, kam zum Glauben. Und dann habe ich gemerkt, er will mit Gott leben und sein Leben wirklich aufräumen. Und dann habe ich gemerkt, es geht irgendwo so nicht richtig vorwärts in der Seelsorge. Und dann habe ich dafür gebetet und eines Tages sagt er zu mir, weißt du, ich bin von einem katholischen Geistlichen missbraucht worden im Kinderheim. So. Und dann haben wir darüber geredet und ich habe mich gewundert, dass er überhaupt mir vertrauen kann, oder? Habe ich gesagt, ja, kannst du mir dann überhaupt vertrauen? Er sagt, ja, ich habe dich jetzt kennengelernt, ich kann Vertrauen investieren, aber ich kann es nicht in Gott an diesen und diesen Punkten. Und wir haben miteinander viele Stunden verbracht, wo ich ihm versucht habe zu zeigen, wie Gott ist und dass Gott nicht dem entspricht, was diese Person im geistlichen Dienst ihm angetan hat, oder? Schrecklich. Da merken wir das Zerstörerische. Aber der Gott, da wollen wir noch darüber nachdenken, der lebendige Gott, der sprengt jeden Rahmen. Oder? Wenn wir Gott so sehen lernen, mehr wie er ist, da sagt Salomo bei der Einweihung des Tempels, die Himmel aller Himmel können dich nicht fassen. Du bist so viel größer, dich kann man gar nicht richtig beschreiben. In tiefer Ehrfurcht und persönlicher Betroffenheit ruft er das aus im Gebet, oder? Und da merkt ihr, er hatte nicht einen kleinen Gott, oder? Sondern er hatte einen Gott, der Rahmen sprengt. Der Prophet Micha betet, wo ist solch ein Gott wie du, der die Sünde vergibt, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Paulus betet, Gott kann viel mehr tun über alles, was wir beten können oder verstehen. Und er gebraucht das Bild von einem Gefäß und sagt, schaut, ihr könnt das füllen, eure Vorstellungen von Gott. Es wird überfließen, es wird ständig übersprudeln und das Glas kann es nicht fassen. Alles, was du denkst über Gott oder was ich denke, und ich habe schon viel über Gott nachgedacht und studiert. Es ist immer zu klein. Gott ist immer größer. Johannes sagt in seinem Johannesevangelium, die Welt würde die Bücher nicht fassen, wenn ich alles von Jesus aufschreiben müsste, was er in seiner Herrlichkeit ist. Das kann man gar nicht aufschreiben. Und es ist tragisch, wenn dann ein Komiker wie Peter Ustinov sagt, Gott ist eine Abstraktion. Man weiß gar nicht, was Gott ist, die Prediger wissen es auch nicht. Jeder hat so seine eigenen Gedanken. So muss es bleiben. Wenn es das Benehmen der Leute positiv beeinflusst, ist es gut. Wer soll wissen, wie Gott ist? Ja, natürlich. Wenn man Gott nie begegnet ist, kann man nicht wissen, wie er ist. Schade und tragisch. Denn der Mensch kann Gott seit der Zeit des Sündenfalls nicht mehr erkennen. Er sieht nur noch ganz partiell. In der Natur kann man einen Teil von Gott erkennen. Im Wirken sein in der Geschichte kann man ein Stück von Gott erkennen. Und dann diese vielen falschen Bildern. Deshalb ist es Gott so ein Anliegen, Jesus auf diese Welt zu bringen und zu sagen, schaut, so bin ich. So bin ich. Um die falschen Bilder zu zerstören. Also Gottes Offenbarung in Jesus Christus zeigt uns, wie er in Wahrheit ist. Oder bei diesem Mann, wo ich gesagt habe, der missbraucht worden ist, habe ich gesagt, schau, lies die Evangelien mit der Frage, wer ist denn Gott, der Heilige Geist, Jesus Christus? Philippus war als Jünger beständig um Jesus. Eines Tages fragt er Jesus, Herr, zeige uns den Vater. Ihr kennt diese Stelle, oder? Und dann antwortete Jesus zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wie kann das sein? Ich bin doch da und zeige dir, wie der Vater ist und jetzt mach deine Augen auf. Aber eben die Emmaus-Jünger, Jesus lief neben ihnen nach der Auferstehung, oder? Und Jesus musste ihnen die Augen öffnen, dass sie verstanden, dass das Jesus ist. Und der Heilige Geist ist ja der Scheinwerfer Gottes, der Jesus Christus erstrahlen lässt, oder? Das ist gute alte Pfingsttradition, oder? Also meine auch. Ohne Geist Gottes gibt es kein lebendiges Christsein. Und dieser Geist Gottes, der strahlt Jesus an, dass er aufleuchtet. Und ich habe gebetet für heute Morgen, dass Jesus aufleuchtet in unseren Herzen, dass wir mehr von ihm verstehen. Mein Bruder ist ein begeisterter Strahler. Wisst ihr, was das ist? Nicht der Strahler. Nein, ein Strahler, der geht in die Berge und sucht Kristalle. Überall. Der hat Wochenenden eingesetzt, 3.000, 4.000 Meter hoch und dann die Berge umgebrochen, nur um ein paar schöne Kristalle rauszuholen, oder? Und sein Zuhause hat den obersten Stock, hat er so seine Kristalle, seine Beute, sage ich jetzt mal, ausgestellt in Glasvitrinen. Und jedes Mal, wenn ich bei ihm bin, oder, dann zeigt er mir und stellt das Licht an. Und die Scheinwerfer, die leuchten in die Kristalle hinein. Und was passiert mit den Kristallen? Die strahlen auf in allen Farben, oder? Herrlich! Und so macht es der Geist Gottes, wenn wir uns öffnen und sagen, Herr Jesus, hier haben wir dein Wort. Ich möchte lesen, wer du bist, wie du bist. Hilf du mir, dich tiefer zu erkennen. Paulus betet im Epheserbrief, Kapitel 1, betet er darum, dass sie Jesus erkennen. Also hier haben wir wieder einen Hinweis, wie wir ihn tiefer erkennen können. Und Gott möchte uns mehr von seinen Möglichkeiten zeigen, dass seine Kraft immer größer ist als deine jetzigen Schwierigkeiten und Probleme. Amen. Stimmt das? Amen. Gott sprengt alle unsere Angst, er könnte mit uns nicht gut umgehen. Jakobus sagt, Gott kann nichts Böses tun, weil er gut ist. Nimm das in deine Situation hinein, wo du zweifelst, meint Gott es wirklich gut mit mir? Gott ist größer und seine Liebe ist stärker, wenn dich dein Herz anklagt, sagt Johannes. Wenn dich dein Herz anklagt, ist Gott größer, denn er weiß alles und er schaut dich mit den Augen von Jesus an. So, wenn du heute Morgen leidest unter deiner Schuld, lass es dir sagen. Jesus lädt dich ein und sagt, komm, lade es ab. Ich bin für dich. Du kannst aufräumen. Ist Gott stark genug, uns an sein Ziel zu führen? Er sagt, ohne Zweifel. Seine Möglichkeiten sind größer. Seine Herrlichkeit ist umfassender. Nehmen wir Matthäus 17. Die Jünger sind mit Jesus auf dem Berg, dann erfolgt die Verklärung. Kennt ihr diese Situation? Wo sie Jesus sehen und er hell weiß strahlt in einem Licht, das sie noch nie gesehen haben. Und dann fallen sie nieder und Petrus sagt, komm, wir bleiben hier. Hütte bauen, alles klar, wir brauchen die Welt nicht mehr. So gewaltig war die Erscheinung, wenn Jesus sich zeigt in seiner Herrlichkeit. So, welchen Denkrahmen muss Jesus bei dir sprengen? Ich habe hier das Bild unserer Familie. Ist doch herrlich, oder? Habe ich auf meinem Schreibtisch, so kann ich jeden Tag für meine Familie beten. Ist das alles, was es in dieser Welt gibt? Natürlich nicht. Es ist sehr wichtig, es ist mir auch sehr wertvoll. Aber Gott sprengt dieses Bild und sagt, ja, ich bin viel größer. Ja, ist Gott so groß? Das ist immer noch im Rahmen, gell? Genau, gut gedacht. Aber dieses Bild, es hat für mich einen Wert, weil ein Drogenabhängiger, einer mit einem zerbrochenen Leben, kam immer wieder, hat die Predigten gehört, kam in die Seelsorge. Er hat viel von Gott empfangen können. Und dann hat er mir dieses Bild gemalt. Und er sagt hier, schreibt drauf, Gott lässt auch durch Mauern reden. Zuhören musst du selbst. Er hat von Gott etwas verstanden, oder? Aber natürlich, Gott sprengt diesen Rahmen. Ich könnte andere Bilder nehmen und du kannst deine Bilder nehmen und Gott will deinen Rahmen sprengen. Und ich möchte uns ermutigen, ich will dich ermutigen, wähle immer mehr das Original statt eine billige Imitation. Wende dich ans Original. So haben es etliche Griechen gesagt zur Zeit von Jesus, wir möchten gern Jesus sehen. Willst du das? Jesus mehr sehen? Dann nieder mit der falschen Tyrannei oder Tyrannei der falschen Bilder. Ich will das Original, das möchte ich von Herzen. Also können wir dazu beitragen und sagen, ich vereinige mich im Gebet, zum Beispiel mit Paulus und sage, ich möchte, dass du dich mir tiefer zeigst, Vater. Ich möchte erkennen, was es in meiner schwierigen Situation heißt, dich tiefer zu kennen. Ich möchte nicht einfach, dass das Leid in erster Linie weggeht, sondern ich will dich und deine Sicht erkennen darüber. Öffne die Evangelien und lies, wer dieser Jesus ist. Und du kannst dieses Gebet täglich formulieren. Und mach mal den Versuch. Lies die Evangelien von Anfang an und stell dir die Frage, wer ist Gott, wer ist der Vater, der Sohn, der Heilige Geist? Was möchte er mir sein oder schenken? Was will er, dass ich anders denke oder neu denke? Und was möchte er, dass ich es tun soll? Und dann entlarve die falschen Bilder in deinem Leben und rotte sie radikal aus. Das können wir nur, wenn wir sie erkennen und dann mit biblischen Aussagen widerlegen, ergänzen oder verändern. Paulus sagt zu den Thessalonichern, ihr habt euch bekehrt von den toten Götzen hin zum lebendigen Gott. Oder? Diese Bekehrung ist eine große Freude. Bekehrung heißt eigentlich umdenken, neudenken. Ich denke, ich bringe meine falsch gedachten Bilder, falsch gelebten Bilder und empfange die neue Sicht auf Gott. Das haben die Thessalonicher erlebt und gemacht. Und sie haben ihre Götzen weggeräumt. Ich denke an eine New Age-Therapeutin, die zum Glauben gekommen ist an Jesus. Das war eine sehr dramatische Geschichte, kann ich jetzt nicht alles erzählen. Aber als ich sie das zweite Mal nach ihrer Bekehrung besucht habe, war auf einmal die Buddha-Statue weg in ihrem Zimmer. Ich habe ihr nicht gesagt, du musst diese Statue entfernen. Ich habe ihr nur gezeigt, wer Jesus ist. Und sie hat Jesus tiefer kennengelernt und mehr hat sie Freiheit erlebt, auch Befreiung in dämonischen Bereichen. Und sie rottete die falschen Bilder systematisch aus. Heute ist sie im Einsatz in Rumänien und hilft Frauen, die in Prostitution ausgenutzt worden sind, zerschlagene Leben haben, kaputt und ihre Kinder, und sie hilft ihnen. So, was sind deine falschen Bilder? Ich möchte einige aufzählen noch. Da ist vielleicht das Bild des abwesenden Gottes. Wo warst du, Gott, als mir dieses Unrecht damals zugefügt worden ist? Warst du nicht der große Abwesende? Und Gott sagt, nein, ich habe es gesehen. Komm zu mir, ich will dir helfen, damit besser umzugehen und zu erkennen, dass ich da war und dass ich auch jetzt für dich da sein will. Der wegsehende Gott. Damals, als meine Welt zusammenbrach, hast du da nicht weggesehen, Gott? Die Augen zugemacht, shit happens in dieser Welt. Und Gott will dir zeigen, nein, ich war mitten bei dir und ich bin auch jetzt bei dir. Oder der fordernde, unzufriedene Gott mit dir. Ich muss leisten, sonst liebt mich Gott nicht. Und je mehr ich leiste für ihn, umso mehr Liebe kann ich von ihm empfangen. Und Gott will dir sagen, schau, dieses Bild des fordernden, nie zufriedenen Gottes ist total falsch. Ich liebe dich. Ich will deine Freiheit. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Du musst nicht etwas tun, um mich zufriedenzustellen, weil Jesus am Kreuz hat alles getan, um dem Genüge zu tun. Du darfst für mich leben. Oder das Bild des tauben Gottes. Er hört doch mein Schreien nicht. Jetzt schreie ich doch schon 15 Jahre für diese Sache. Und hat sich etwas verändert? Wir haben in Bezug auf unsere jüngste Tochter 10 Jahre zu Gott geschrien, dass er Dinge verändert, dass er ihr Gesundheit schenkt. Jetzt in letzter Zeit sind einige Dinge geschehen, wo wir gemerkt haben, Gott ist nicht taub. Wir können nicht erklären, weshalb diese lange Zeit, aber Gott hat eingegriffen und wird weiter eingreifen. Er ist nicht taub. Oder das Bild des Gottes des Unvermögens. Es passiert so viele schwierige Dinge in dieser Welt. Ist denn Gott nicht unvermögend? Unvermögend an meiner Situation etwas zu ändern? Ich gehe doch drunter kaputt. Und Gott sagt, schau, mir ist alle Macht gegeben, sagt Jesus. Und ich kann und ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Aber das andere möchte ich auch noch sagen, vielleicht das Bild des folgenlosen Handelns. Vielleicht haben wir hier eine der Sünden vieler Evangelikalen, diese kumpelhafte Vertraulichkeit mit Gott, wo man sagt, Gott muss doch einfach so handeln, wie ich das will, oder? In unserer Gemeinde, in unserem persönlichen Leben, so diese Vertraulichkeit, dieses Kumpelhafte, wo die Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott fehlt. Ich habe die Erfahrung gemacht in meinem Leben, dass es sich lohnt, vor Gott zu kapitulieren mit unseren Fragen. Und nicht alles beantwortet zu bekommen, sondern sagen, gut, ich verstehe es nicht, ich kann es nicht einordnen, aber ich vertraue dir, weil du der lebendige Gott bist. Woran zeigt sich dein Respekt und deine gesunde Ehrfurcht vor Gott? Ich möchte keine Kompromisse anstehen lassen. Ich möchte reagieren können, wenn Gott Sünde aufzeigt. Lohnt es sich, diese falschen Bilder wegzutun? Lohnt es sich, dieses Gebot ernst zu nehmen von Gott? Ich glaube, die Freude wird unvergleichlich sein. Dann, wenn wir Jesus, etwas mehr von ihm erkennen, wird es wirklich so sein, dass Paulus sagt, die Freude am Herrn, oder? Also Nehemia, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und Paulus sagt, deshalb freut euch am Herrn, alle Zeit. Es gibt, ich habe herausgefunden, ich glaube in jedem Leben, auch in meinem, auch in Situationen, wo ich finde, das ist gar nicht schön, wenn wir auf Jesus schauen, mindestens einen Grund, weshalb wir uns freuen können, oder? Und ich habe am Anfang meines Christseins, war ich sehr stark geprägt von den negativen Dingen aus der Scheidung. Und die ersten Gedanken waren jeweils, so ein Schießtag, oder? Kommt doch heute wieder. Und ich habe gelernt, Jesus an erste Stelle zu setzen und zu sagen, Jesus, du hast gesagt, du bist an diesem Tag da. Es werden gute Dinge geschehen in diesem Tag, weil du den Tag in deiner Hand hast. So Gott sagt, je tiefer ihr mich kennen werdet, umso stärker werdet ihr innerlich werden. Daniel 11, 32, das Volk, das ihn kennen wird, erstarken. Er wird uns Rückgrat sein.